Servus, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück beim Megamarsch-Podcast von 0 auf 100. Ich bin der Moritz und gegenüber von mir sitzt heute
die Lara.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ich meinte eigentlich herzlich willkommen an die Zuschauer, nicht an dich. Mm. An die Zuhörer.
Okay, herzlich willkommen an die Zuhörer nochmal.
Aber auch herzlich willkommen an dich. Waren lange nicht mehr, nee, das fühlt sich so an, als hätten wir lange nicht mehr aufgenommen, aber eigentlich ist es gar nicht so lang her. Auf jeden Fall heute Streckenguide, Megamarsch, Ruhrgebiet bei Nacht, unser zweites Bei-Nacht-Event dieses Jahr. Normalerweise in den letzten Jahren war es ja immer das erste immer im Kalenderjahr, aber dieses Jahr haben wir zum ersten Mal Weserbergland bei Nacht gehabt, heißt Ruhrgebiet kommt an Stelle 2 dieses Jahr.
Das stimmt. Warst du schon oft im Ruhrgebiet?
Ich war noch nie da.
Noch nie? Auf keinem einzigen Event? Nee. Wie kommt das denn?
Ich weiß nicht. Ist irgendwie so passiert. Vielleicht. Aber du warst ja letztes Jahr da, deswegen haben wir eine Expertin hier sitzen.
Das stimmt. Aber du hast ja erzählt, dass du ein Bei-Nacht-Event machen möchtest. Vielleicht wird es das ja nächstes Jahr.
Ja, also mitlaufen, ja.
Ja.
Das wird auch Ruhrgebiet sein. Also ich fahre nicht nach Hamburg oder nach Berlin,
denke ich. Wollte dich eigentlich überreden, dass du Hamburg mitläufst.
Nee.
Aber ich glaube, kurze Werbung für Hamburg bei Nacht übrigens, aber ich glaube, wenn ich dich für Hamburg bei Nacht motivieren würde, würdest du danach dich total in die Stadt verlieben, noch mehr als du sie eh schon toll findest.
Das kann gut sein, aber ich möchte nicht so weit reisen.
Wenn du mitläufst?
Ja.
Okay, aber dann bin ich dafür, dass wir irgendwann mal Mediateam zu zweit machen in Hamburg. Wenigstens das, weil wenn du um 3 Uhr morgens an der Landungsbrücke stehst, wirklich Moritz, wow, okay, aber
kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist so schön, ich lieb's, aber gut, ich fahre auch Freitag wieder. Aber genau, während ich dann on the road bin, sind die anderen schon im Ruhrgebiet.
Inzwischen zum 6. Mal
crazy.
Haben wir den Megamarsch Ruhrgebiet. Die ersten 2-3 Jahre, ich weiß nicht, ob 2 oder 3, auf jeden Fall mindestens 2-mal war es noch ein normales Event im Ruhrgebiet und seitdem haben wir es dann bei Nacht. Ja, findet am 25.07. statt, heißt übermorgen, ist wie immer eine 50-Kilometer-Strecke und diesmal sind knapp 1400 Teilnehmer am Start.
War das eigentlich unser erstes Bei-Nacht-Event, weißt du das, was wir jemals in der Megamarsch-Geschichte hatten? Nee, ne?
Also, kann gut sein, aber ich weiß es nicht.
Okay.
Das müsste ich nachgucken.
Interessant. Okay, dann mache ich mal direkt weiter mit den Streckenbeschaffenheiten. Da haben wir 17,8 Kilometer befestigter Weg, 15 Kilometer Kies, 14,9 Kilometer Asphalt, 1,3 Kilometer loser Untergrund, 1,2 Kilometer unbekannt und 60 Kilometer naturbelassen und insgesamt nur 320 Höhenmeter.
Yes, relativ entspannt.
Das stimmt.
Von den Höhenmetern her. Ja, fangen wir an mit dem Streckenguide. Ihr startet bei Dinos Lieblingsort. Beim Stadion an der Hafenstraße in Essen. Das ist das Stadion vom Rot-Weiß Essen. Erste Startgruppe beginnt um 18 Uhr und ich glaube die letzte irgendwann um 19 Uhr. Also ja, geht ihr da los. Ihr startet dann auch auf der Hafenstraße, geht ihr also ein bisschen entlang, bis ihr die Krablerstraße erreicht und nach 1,8 Kilometern erreicht ihr dann die Berne, an der ihr für etwas mehr als 1 Kilometer entlang wandert. Und dann gibt es nach 4,5 Kilometern schon das erste richtige Highlight, nämlich die Kokerei Zollverein. Das war von 1961 bis 1993 aktiv und galt zu dieser Zeit als die modernste Kokerei Europas. Also schon sehr atemberaubend und ist heute ein Architekturwelterbe und Industriedenkmal. Und kurz darauf kommt dann auch die Zeche Zollverein und die sind gemeinsam von der UNESCO 2001 zum Weltkulturerbe erklärt worden. Und da seid ihr ja für knapp 1,5 Kilometer auf dem Gebiet unterwegs und habt da einiges zu gucken. Ist, denke ich mal, ja doch, ist auf jeden Fall noch hell zu auf der Zeit, Fall, wo ihr da langlauft. Also werdet ihr da auf jeden Fall viel Spaß haben. Danach geht es weiter Richtung Gelsenkirchen und nach circa 11 Kilometer kommt ihr am Mechtenberg-Denkmal vorbei. Das trennt irgendwie so zwei Naturschutzgebiete, einmal das Essener Naturschutzgebiet und einmal das Gelsenkirchener voneinander. Heißt, wenn ihr daran vorbeikommt, wisst ihr, ihr seid jetzt in Gelsenkirchen. Ja, danach wandert ihr noch über die 130 Meter lange Mechtenbergbrücke entlang und habt dann auch relativ schnell eure erste Station erreicht.
Ganz genau, die VPS 1, die liegt dann bei dem Kilometerstand 12 und ist beim DJK Schwarz-Weiß-Gelsenkirchen Süd, ein Fußballverein, und hat geöffnet für euch von 20 bis 21.45 Uhr. Nach der VPS seid ihr erstmal auf dem Halfmannsweg unterwegs und bei Kilometer 13,2 befindet sich eine Himmelstreppe. Falls ihr genug Zeit habt, habt ihr von hier eine tolle Aussicht auf das Stadtviertel.
Auf das Städteviereck.
Städteviereck ist
alles gut.
Ich gebe heute alles. Aber es ist auch schon lange her, dass ich einen Streckenguide aufgenommen habe. Das ist meine Entschuldigung heute. Essen, Bochum, Gelsenkirchen und Herne. Wuhu! Freue ich mich. Und da bedanke ich mich ganz doll an Werner, denn der hat uns, oder nicht nur uns, euch allen, bei Komoot einen Kommentar hinterlassen. Genau. Danach geht ihr rein in den von Wedelstedtpark nach einigen Kilometern entlang der Krajowaner Bahn. Trasse erreicht ihr bei 15,8 Kilometern die Erzbahntrasse, auf der ihr auch für einen Kilometer unterwegs seid. Danach geht ihr kurz durch die Natur und anschließend rein nach Wanne-Bickern. Huhu, noch cooler. Alles, was mit Wanne zu tun hat, ist toll. Glaub mir, Moritz. Und dort befindet sich auch dann die VPS 2.
Ein Traum. In Wanne-Eickel dann tatsächlich, 18,9 Kilometer, ist die VPS 2 bei den Sportfreunden Wanne-Eickel, hat für euch geöffnet von 9:15 bis 11:30.
Das ist richtig toll da. Da hat meine ganze Familie alles gelernt. Moritz, glaub mir das mal.
Sehr schön.
Ja, und es gibt sogar, möchte ich kurz einmal anmerken und kurz ein bisschen flexen an der Stelle, eine Straße von jemandem von unserer Familie. So, was kannst du, Moritz? Was gibt's in Hennepen? Ja, das ist Wanne-Eickel.
Nach mir wurde keine Straße benannt, das kann ich dir sagen. Aber ihr habt eine eigene Straße in Wanne-Eickel, oder
ja,
was?
Ja, es gibt ja in...
Gibt's die Zangenstraße oder was?
Boah, ich glaube, die heißt irgendwie nach meinem Onkel. Weil der hat, also es gibt ja immer diese riesen Kirmes, ne, Kranger Kirmes.
Mhm.
Und da gibt es einen Kartoffelstand, den gehört den Zankmenschen. Ja, und wir sind die Zankmenschen.
Cool.
Ja. Darf's weitermachen.
Danke.
Gerne.
Ja, nach der VPS 2 befindet sich, beziehungsweise bei der die VPS befindet sich in unmittelbarer Nähe vom Stadtgarten Wanne-Eickel. Und da wandert ihr auch entlang. Und nach 23,3 Kilometer erreicht ihr den Rhein-Herne-Kanal, überquert ihn und kurz darauf überquert ihr dann auch noch die Emscher. Und circa einen Kilometer später wandert ihr vorbei am Waldfriedhof Recklinghausen. Und danach geht es direkt vorbei an der Zeche Recklinghausen. Ist auch sehr eindrucksvoll. Ich habe leider keine Ahnung, wie gut das da noch sichtbar ist, wenn es mitten in der Nacht ist.
Ich glaube, die ist tatsächlich in der Nacht beleuchtet.
Das ist cool.
Ja, also eigentlich ist ja fast alles, was wirklich so eine Sehenswürdigkeit ist.
Sperrt auf jeden Fall die Augen auf bei ungefähr Kilometer 25, wenn ihr ungefähr bei der Hälfte seid.
Ist aber auch sehr groß. Ich glaube, das kann man auch noch im Dunkeln auf jeden Fall sehen.
Yes. Und danach wandert ihr über die Drachenbrücke. Das werdet ihr auf jeden Fall mitkriegen, weil das sieht schon sehr crazy aus.
Ja.
Finde ich. Da ist so ein Metalldrache am Ende der Brücke. Und
ist auch ein Riesenspot vom Sportografen, ne? Wir haben immer ganz viele Bilder davon, von unseren Teilnehmern auf der Drachenbrücke. Und ich glaube,
ist auf jeden Fall passend.
Genau. Ich glaube, letztes Jahr wurde die auch beleuchtet extra für gute Bilder. Mal gucken, ob das dieses Jahr auch so ist. Aber eine super Brücke auf jeden Fall.
Yes. Danach geht es weiter Richtung Halde Hohe Wart. Und ich habe mich gefragt, weil mir hat der Begriff nichts gesagt, was ist überhaupt eine Halde? Und dann habe ich mal nachgeguckt. Und das ist so eine künstlich aufgeschüttete Erhebung von den vom Bergbau oder von der Industrie, halt alles, was da, sage ich mal, an Zeug anfällt, also so Gestein und Produktionsrückstände, das wird dann alles aufgeschüttet und das ist dann eine Halde und irgendwie schon crazy. Ich meine, die Halde Hohe Wart ist irgendwie 130 Meter hoch oder so. Schon verrückt, wenn man so drüber nachdenkt.
dass es eigentlich gar nicht so da war, ne?
Ja.
Also bevor halt der Abbau war und alles.
Yes.
Ja gut, aber richtig gute Sache allgemein, dass sie sich dafür entschieden haben.
Ja.
Finde ich cool, aber wusste ich auch nicht. Finde ich interessant.
Dann gibt es noch einen Side-Fact zur Heide Hohewart. Die erklärt dann auch direkt, dass die Heide aus Schüttungen der Zeche Recklinghausen II, der Zeche Ewald und der Zeche General Blumenthal und Hart entstanden ist. Also ja, aus mehreren Zechen ist da so ein kleiner Berg entstanden und auf den werdet ihr auch drauf gehen.
Ja.
Ja, dann von einer Heide zur nächsten geht es direkt weiter zur Heide Hoppenbruch und nach 32 Kilometern überquert ihr erneut die Emscher und wandert anschließend entlang des Rhein-Herne-Kanals, bis ihr dann die VPS 3 erreicht.
Genau, und die VPS 3 ist am Kilometerstand 33,5 an der Künstlerzeche, ein frühes Steinkohlbergberg im Wanne-Eickel, hat geöffnet für euch von 23.30 Uhr bis 3 Uhr morgens. Halleluja, auf jeden Fall an der Stelle. Nach der 3 geht es tatsächlich für 5 Kilometer straight entlang des Rhein-Herne-Kanals und erreicht dann schon die letzte VPS. Ich mache einfach mal direkt weiter.
Ja.
Diesmal. Die VPS 4 ist beim Kilometerstand 38,9 und ist beim Highfly in Gelsenkirchen. Richtig cool. Wusste ich gar nicht, dass wir die als VPS dieses Jahr haben.
Ich meine auch schon letztes Jahr.
Die habe ich nämlich geskippt. Ich habe an allen außer der 4. Aber interessant. Genau, die hat geöffnet von 12:30 bis 4:30 Uhr. Genau, nach der VPS 4 geht es weiter entlang des Kanals mit einigen Highlights. Beim Kilometerstand 41,5 kommt ihr am Nordsternpark vorbei. Ein Landschaftspark auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Nordstern in Gelsenkirchen. Und 500 Meter könnt ihr die Doppelbogenbrücke erstaunen. Und die ist wirklich schön. Und ja, gut, dann,
guter Fotospot.
Ja, und wenn ihr spät dran seid, dann müsste es ja eigentlich auch schon langsam hell werden, ne?
Ja.
Also so wirklich, wenn ihr sehr spät dran seid.
Ja. Wir würden euch nicht raten, so spät dran zu sein.
Und nach 43 Kilometer entfernt ihr euch vom Kanal und man hat weiter Richtung Schurenbachhalde im Berghalde des Steinkohlebergbaus in Essener Stadtteil Altenessen. Halleluja, ich bin wirklich okay, fertig. Nach 47 Kilometer wandert ihr vorbei am Nordfriedhof Altenessen und die letzten Schritte absolviert ihr auf der Vogelheimer Straße, bis ihr das Stadion an der Hafenstraße wieder erreicht. Vielleicht auch Leon. Denkst du?
Wieso Leon?
Ich finde, man
meinst
sollte.
Du, der chillt ja, einfach da.
Ich glaube manchmal schon. der liebt diese Straße. Ich finde, irgendwann sollten wir so einen Pappaufsteller von Leon einfach machen und den jedes Jahr mitnehmen zum Megamarsch. Genau. Ja, und somit habt ihr es dann auch geschafft, ne? 50 Kilometer rum. Dann kommt ihr um die Ecke gebogen und dann geht's ab.
Kriegt ihr eine Medaille um den Hals gehangen.
Die auch noch
Urkunde.
Leuchtet.
Stimmt, das sind ja wieder die leuchtenden Medaillen.
Ja,
sehr,
richtig cool.
Sehr cool. Auf jeden Fall hat das Ziel dann für euch geöffnet von 2.20 Uhr bis 7 Uhr morgens. Und dann seid ihr durch mit den 50 Kilometern.
Geht's erstmal schlafen.
Ja.
Ja. Und vielleicht auch noch wichtig, an der Stelle nochmal zu erwähnen, da hat uns nämlich unsere liebe Wiebke drauf nochmal verwiesen. Und zwar hatten wir ja letztes Jahr einen unglücklichen Unfall, sage ich mal, von einer Teilnehmerin. Und da sollen wir nochmal ganz streng betonen, dass wir auf diese Stelle geachtet haben, wer das vielleicht letztes Jahr mitbekommen haben, dass wir das nochmal alles checken, dass gerade unser Team unterwegs ist, die Strecke zu markieren und dass wir da natürlich aufpassen. Aber wir euch an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen wollen, bitte ladet eure Stirnlampen, so, das war das Wort, Stirnlampen auf. Guckt, dass ihr genug Licht in der Nacht dabei habt. Ne, vielleicht, ich weiß nicht, Moritz, was sagt das Wetter?
Wetter wird super.
Ja gut. Dann
also damit werdet ihr keine Probleme haben, Stand jetzt. Also.
Okay, super.
Verlasst euch nicht drauf, guckt nochmal Samstag nachmittags rein, ne? Aber Stand jetzt, Stand Donnerstag ist das Wetter super. Kein Regen und sehr angenehme Temperaturen.
Richtig gut.
Die ganze Nacht über.
Dann haben wir da wenigstens keine Bange. Weil letztes Jahr hat es ein bisschen geregnet und dann gab es auch so ein paar einfach rutschige Stellen, ne, so wie das so oft ist.
Ja, aber guckt in der Nacht einfach immer genau, ein bisschen genauer hin, wo ihr hintretet und ja, wie Lara schon sagt, habt immer ein Licht dabei, dass ihr auch ja, immer den richtigen Weg findet.
Ganz genau.
So, jetzt machen wir noch mit deinem Lieblingsthema weiter.
Absolut.
Was jetzt wieder zurückkehrt, mit deiner Rückkehr in den Podcast, kehrt auch die Pflanzen- und Tierkunde zurück.
Schönste Thema vom ganzen Podcast, findest du nicht?
Dann fangen wir an mit deiner ersten Pflanze.
Okay, wir fangen erstmal natürlich an mit den Pflanzen und dieses Mal eine Besonderheit. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt nicht nur, was ist gefährlich, was ist böse, sondern was ist einfach auch mal toll und wo guckt man gerne hin. Da habe ich mir direkt zwei ausgesucht und zwar fangen wir mit meiner Lieblingspflanze an, beziehungsweise rate mal, warum sie einfach direkt meine Lieblingspflanze sein könnte. Jetzt überleg da.
Keine Ahnung, warum sollte das deine Lieblings... Also ich...
Ja, okay, du kannst es gerade schlecht es sehen. Mir. Ich gebe es zu, weil der Druck ist auch schwarz-weiß. Sie ist rosa. Sie ist okay. Komplett rosa.
Ich erklärt verstehe.
Einiges, oder? Das ist die Schmetterlingsflieder. Superschön. Der Schmetterlingsflieder stammt nämlich ursprünglich aus Asien und wächst auch heute teilweise im Ruhrgebiet oder wird immer mehr verbreitet dort. Und ich glaube, die Teilnehmer müssten die tatsächlich auf jeden Fall sehen, wenn sie durch die erste Zeche laufen. Deswegen, genau, und es lockt zahlreiche Schmetterlinge und Bienen an und wächst sogar zwischen Bahngleisen oder Mauerritzen. Und das ist nämlich, ich glaube, ihr müsstet die wirklich ziemlich zu Anfang auf jeden Fall sehen, weil ihr überquert einmal, ich glaube, das sind alte Bahngleise, weil da stand ich letztes Jahr und die sind total schön. Ich liebe Schmetterlingsflieder. Wenn ich irgendwann einen Riesengarten habe, dann lade ich dich ein, Moritz, und dann siehst du Schmetterlingsflieder.
Ich freue mich. Nächste Pflanze ist die Robinie und die kommt ursprünglich aus Nordamerika. Ja, die hat es auch ins Ruhrgebiet geschafft, weil sie besonders gut auf alten Industrieböden wächst und ja, nebenher auch den Boden verbessert durch die Anreicherung von Stickstoff. Und ja, ganz interessant ist, dass ihr Holz zu den härtesten Holzarten in Europa zählt.
Ja, ist nämlich
wie ein sieht Baum. Die aus? Ich konnte leider nicht in Farbe drucken, es tut mir leid.
Es ist ein Baum tatsächlich, okay. Dieses Mal. Genau, einfach, ja, wie kann ich den jetzt am besten erklären? Der hat Äste, die hängen eher runter. Mhm. Also nicht so wie bei einer Baumkrone, die nach oben geht, sondern die hängen eher wirklich so runter. Und am besten guck dir einfach mal bei Google selber und du guckst dir das später nochmal richtig in Farbe an, dass du mir beim nächsten Mal sagen kannst, guck mal Lara, da ist eine Robinie, möchte ich unbedingt haben.
Mach ich.
Das ist mein großes Ziel.
So, jetzt hast du zwei tolle Pflanzen vorgestellt, jetzt kommen die gefährlichen.
Absolut. Da haben wir einmal die Eibe. Ja, ich bin gerade ein bisschen hier.
Ne? Nee. So. Herbstzeitlose hast du zuerst.
Ach, da unten. Ah, Entschuldigung. Ich habe ein.
Da ja, ist leider ein Vogel im Weg.
Ja. Wirklich. Man kann es jetzt nicht sehen. Wir müssen das unbedingt mal. Irgendwann machen wir wirklich einen Videopodcast. Naja, auf jeden Fall, die Herbstzeitlose ist auch wieder eine meiner Lieblingspflanzen. Komm, Moritz, sag, warum denkst du?
Weil sie schön aussieht und pink ist?
Ja, 100 Punkte kriegst du. Vielleicht habe ich so ein bisschen, naja. Auf jeden Fall, die Herbstzeitlose wächst auf Wiesen und in Grünflächen. Und ja, die ist zuerst, kurz mal zur Erklärung, wie die überhaupt aussieht. Meistens sieht man nur die Knospen davon, also ganz lange Zeit. Die sehen aus wie große Blätter. Und irgendwann öffnen die sich und dann sehen die so ein bisschen, ich will nicht sagen wie Sonnenblumen, weil jetzt am Ende seid ihr richtige Pflanzenkenner und denkt euch, was für Sonnenblumen. Das hat gar nichts mit einer Sonnenblume zu tun. Aber auf jeden Fall sind das kleine Blumen, die meist rosa sind, manchmal auch ein bisschen lilatönig. Und sie sieht super harmlos aus. Sie sieht aus wie eine Blume, die ich pflücken würde und Darlene hinhalten würde und sagen würde, guck mal, sie ist pink. Enthält jedoch das starke Gift. Da musst du mir helfen.
Colchicin?
Ja, würde ich auch sagen. Du bist der Fachmann für solche Wörter. Du musst Latein durchstehen, du musst Giftstoffe durchstehen. Ja, und genau, davon können auch schon kleine Mengen gefährlich sein. Deswegen, wenn ihr sie seht, und vielleicht jetzt wieder erkennt oder einfach nochmal googelt und dann ein Bild davon seht und euch denkt, ey, die möchte ich finden auf der Strecke, dann schaut gerne danach. Bei allem allgemein, wenn ihr irgendeine Pflanze oder eine Blume, einen Baum seht, den wir hier nennen. Und ja, wir würden uns allgemein super darüber freuen, wenn ihr davon einfach mal ein Bild macht und bei Instagram hochladet, uns verlinkt und einfach mal schreiben zum Podcast.
Aber nicht pflücken.
Nicht pflücken. Ja, obwohl, also die Dings kann man ja pflücken. Die Dings. Den Schmetterlingsflieder, den dürft ihr pflücken.
Aber nicht die Herbstzeitlose.
Ganz genau, die Süße.
Und dann gibt es noch eine Pflanze, die tatsächlich gefährlich ist, nämlich die Eibe. Wird häufig in Parks und Gärten gepflanzt und dabei sind fast alle Pflanzenteile giftig und nur das rote Fruchtfleisch ist ungiftig.
Genau, das, die sehen so ein bisschen, das ist auch wieder ein Baum tatsächlich. Und die Blätter sehen ein bisschen aus wie bei einer Eiche. Also sehr, oder wie bei einer Tannen, wie bei so einem, nicht, ich will gerade Tannenbaum sagen, aber es gibt nochmal einen anderen, was ist nochmal ein Tannenbaum für einen Baum?
Ein Nadelbaum.
Danke, das war gerade das Wort, was mir wirklich gefehlt hat. Genau, und da hängen, so, ich finde, die sehen ein bisschen aus wie Oliven. So ein bisschen, so in die Richtung, sind knallrot und ich weiß nicht, ob das nur so ein Ding ist von meiner Kindheit, aber immer wenn ich Bäume gesehen habe oder Büsche mit roten Früchten oder so Beeren, ich habe mich jedes Mal gefragt, was es ist und jetzt werde ich einfach Pflanzenexperte mit euch zusammen und Moritz auch ein bisschen, auch wenn ich zwinge ihn einfach dazu, finde ich richtig toll. Okay, aber wichtig. Auch wenn die natürlich ungiftig sind, das rote Fruchtfleisch, bitte trotzdem einfach nicht essen, ne? Man weiß nie, was da dran ist. Deswegen, wenn ihr die Eibe seht, schaut es euch gerne an, erinnert euch an unsere Stimme, aber nicht essen, nicht pflücken.
Verpflegung kriegt ihr genug an den Stationen.
Station. Da habe ich eigentlich auch noch eine Frage an dich, einfach kurz mal so zwischendrin.
Ja, bitte.
Hast du eine Lieblingsverpflegung dieses Mal gehabt in Düsseldorf? Für die Leute, die es nicht wissen.
Cola.
Cola?
Ja.
Wirklich?
Bei dem Wetter auf jeden Fall. Kalte Cola.
Okay. Aber bist du so eine Zero-Tante oder bist du da schon normal? Ich bin eine Zero-Tante.
Ich auch, aber.
Ein Zero-Onkel.
Aber wenn du. Ja, das zum einen. Und wenn du so eine sportliche Herausforderung gerade am Bewältigen bist, dann solltest du keine Zero-Getränke trinken, sondern weil du brauchst den Zucker. Deswegen habe ich normale Cola getrunken.
Okay.
Aber sonst im Alltag trinke ich auch Zero-Cola, ja.
Ja. Aber
weil sie mir besser schmeckt.
Sehr gut.
Nicht, weil, also die Kalorien oder so sind mir egal, aber es schmeckt mir einfach besser.
Mir schmeckt es auch besser. Ich finde Leute, die sagen, man schmeckt das so krass, das ist einfach nur Süßstoff ist und ich denke mir so, ja, aber genau der Süßstoff schmeckt mir einfach wahrscheinlich
ja,
gut.
Also Süßstoff schmeckt mir besser in den meisten Fällen als Zucker.
Ja, ja. So. Haben wir das auch geklärt
ja.
An der Stelle. Also trinkt bitte alle normale Cola, aber nochmal. Ja, und dann habe ich noch zwei Tiere ausgesucht und dieses Mal habe ich mir Vögel ausgesucht. Ich fange einfach nochmal an, okay? Und zwar auch mit einem wunderschönen Vogel, Moritz, bitte. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Ein bisschen blöd, dass ich doch nicht dabei bin. Das ist der Eisvogel, der fliegende Edelstein tatsächlich. Und wäre das auch in Farbe, dann würdest du direkt verstehen, warum
ich
das so genannt wird.
Ich habe den ja gesehen vorhin auf dem PC.
Ja, genau, deswegen. Legen wir einfach mal los. Ich erzähle euch mal kurz ein bisschen was über den. Der Eisvogel gehört zu den schönsten Vögeln Deutschlands wegen seinen leuchtenden blauen Rückens und seiner orangefarbenen Brust wird er oft als fliegender Edelstein bezeichnet. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich finde den fliegender Edelstein. Merkst du direkt, wie glücklich ich gerade bin?
Ich merk's.
Oh, okay. Obwohl er sehr bunt ist, wird er selten gesehen. Das liegt daran, dass er extrem schnell fliegt und sich oft dicht über der Wasseroberfläche bewegt. Deswegen müsst ihr da mal eher so in die Richtung gucken, wenn ihr die Brücken überquert. Auch wenn es dunkel ist. Vielleicht einfach, wenn es hell ist. Vielleicht seht ihr ihn
dann. Wenn es ein Edelstein ist, dann muss er ja in der Dunkelheit leuchten.
Ganz
ne?
Genau. Oh, das wäre was. Ich wäre, glaube ich, auch, wäre ich irgendetwas, glaube ich, manchmal ein Glühwürmchen. Gerne. Wollte ich kurz anmerken. So, auf jeden Fall. Er jagt tatsächlich auch, was ein Wunder. Irgendwie muss er was zu essen kriegen. Es tut mir leid. Ich bin wirklich, ich
liebe das.
Du bist
sehr aufgeregt
ja.
Wegen dem Eisvogel, ne?
Ja, das ist total schön. Ich mag das. Ich mag super gerne bunte Vögel. Der Eisvogel ernährt sich hauptsächlich von kleinen Fischen. Dafür setzt er sich auf einen Ast über dem Wasser und beobachtet aufmerksam seine Umgebung. Entdeckt er einen Fisch, stützt er sich pfeilschnell ins Wasser und schnappt ihn mit seinem langen Schnabel. Und der Lebensraum.
Fast eine Maschine.
Oder? Ja, cooler Vogel. Nicht nur hübsch, auch noch cool. Mhm. Das wollen wir hier den Leuten nahe bringen. So, das wollte ich sagen. Weiter. Früher war der Eisvogel durch verschmutzte Flüsse stark bedroht. Heute profitiert, oh mein Gott, ich war kurz ein bisschen laut. Heute profitieren die Tiere von der verbesserten Wasserqualität, der Ruhe, Lipp und sogar einigen Bereichen der renaturierten Emscher und dementsprechend dem Ruhrgebiet. Und ein ganz erstaunlicher Sidefact für euch: Der Eisvogel baut sein Nest nicht in Bäumen, sondern gräbt eine bis zu einem Meter lange Rohre in steilen Uferböschungen, was ich ganz cool finde. Ich habe noch nie einen Vogel irgendwie von einem Vogel gehört, der mit seinem Schnabel ein Loch buddelt, gefühlt so. Ne?
Sehr bester Mann, der Eisvogel.
Wirklich.
Ja, dann haben wir noch einen, der Wanderfalke, schnellste Jäger der Welt, wie Lara ihn hier betitelt. Mhm. Ist ja ein echter Superstar der Vogelwelt, weil er tatsächlich als das schnellste Tier der Erde gilt. Und den haben wir auch im Ruhrgebiet am Start. Ja, wenn der Wanderfalke seine Beute entdeckt, klappt er die Flügel an und stürzt sich im sogenannten Sturzflug nach unten. Dabei kann er bis zu beziehungsweise über 300 km/h schnell werden.
Das ist krass, oder?
Also, ich sag mal, doppelt so schnell wie das, was ihr wahrscheinlich am schnellsten mal auf der Autobahn gedrückt habt.
Stimmt. Hast du, ganz kurz, hast du unsere Folge gehört, wo Darlene und ich darüber gesprochen haben, wie schnell ein Reh ist, oder? Oder? Jetzt ist die Frage, Moritz,
ja.
Hast du?
Mhm.
Hab ich. Okay, gut, weil an der Stelle, deswegen wichtig und vielleicht auch interessant zu wissen, ob euch das vielleicht gefallen würde. Ich habe überlegt, dass wir das nächste Mal so, dass ich so ein paar Quizfragen zu den Tieren reinsetze und dann darfst du mir die beantworten. Dann darfst du ein bisschen rätseln und ihr natürlich auch und dann kommt die Auflösung und dann wirst du genau so was erraten müssen.
Machen wir so.
Sehr cool, okay.
Ja, der Wanderfalke jagt vor allem andere Vögel. Beispielsweise Tauben, Grüße an Ranja, Stare oder Amseln. Und oft schlägt er seine Beute bereits in der Luft. Also auch eine Maschine, genauso wie der Eisvogel. Ja, dann, wir haben tatsächlich Wanderfalken im Ruhrgebiet, weil er sich erstaunlich gut an das Ruhrgebiet angepasst hat. Früher hat er an Felswänden genistet und heute nutzt er hohe Gebäude, Kirchtürme, Kühltürme oder ehemalige Fördergerüste von Zechen als Ersatz. Dann ist er tatsächlich noch in den 60ern und 70er Jahren fast ausgestorben in Deutschland. Und schuld waren unter anderem Umweltgifte. Aber dank Schutzprogrammen haben sich die Bestände wieder erholt. Und natürlich noch ein erstaunlicher Sidefact. Wanderfalken besitzen eine spezielle Nasenstruktur, die verhindert, dass ihnen bei hohen Geschwindigkeiten die Luftzufuhr abgeschnitten wird. Also wirklich alles perfekt drauf ausgelegt, um das schnellste Tier der Welt zu sein.
Ich finde, dieses Mal haben wir zwei Tiere, die irgendwie gut zu uns passen. Ich habe einmal den Edelstein, der einfach bunt ist und süß ist, und du hast einen Wanderfalken.
Ja. Ich nehme es mal als Kompliment.
Ja, absolut. Hey, letztes Mal, als ich, da haben wir auch über einen Falken oder über einen Adler gesprochen. Und ich habe gesehen, wie sehr du dich gefreut hast, dass du den Adler bekommen hast. Deswegen.
Ja, Adler sind ja auch die coolsten im Himmel, finde ich. So, also,
wirklich?
Ja, was ist denn cooler als ein Adler? Also, ein
fliegender Edelstein.
Ich finde Adler schon so. Also, ich meine, das sind ja auch die mächtigsten Tiere, sage ich mal, die fliegen können.
Ja, und ich finde die halt auch super schön einfach, ne?
Ja.
Also vor allem, ich würde so gerne damals.
Und ich habe halt einen Kumpel, der so komplett begeistert ist in dem Thema und der hat mich irgendwie ein bisschen, also nicht angesteckt in dem Sinne, aber dadurch, dass er da so interessiert ist, kriege ich halt viel mit davon.
Und ich verstehe. An der Stelle,
ja.
Liebe Grüße an Moritz Freund, wenn du mal für uns, wenn wir irgendwann über richtige Adler sprechen, Experte sein möchtest, hiermit laden wir dich herzlich ein. So, habe ich jetzt ausgesprochen. Aber ich liebe Adler auch. Haben mich damals schon, ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt viel zu jung bin, kennst du Yakari?
Nö.
Ist eine Kinderserie. Und dort ging es auch immer über einen Adler und das war immer der Weise. Und irgendwie fand ich das so, ab dem Punkt hatte mich das ganze Thema einfach extrem. Ich habe dir vorhin schon was vorweggenommen. Es tut mir leid, nochmal das Wetter.
Ja, aber wie gesagt, wird super. Guckt aber trotzdem am Samstag nochmal rein. Und haltet auf jeden Fall im Hinterkopf, auch wenn es wenn ihr losgeht abends, noch sehr warm ist. Nachts wird es schon, also ich sag mal nicht kalt, aber es wird halt frisch. Vor allem, wenn die Sonne nicht mehr scheint und ihr mitten in der Nacht seid und es dann 16 Grad sind, das fühlt sich schon nicht mehr so geil an. Deswegen guckt auch, dass ihr irgendwie noch eine dünne Jacke oder so dabei habt für die Nacht. Ist schon sinnvoll.
Absolut. Okay.
Ja, damit dann sind wir am Ende der heutigen Folge und wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Spaß und Erfolg im Ruhrgebiet.
Absolut.
Dass ihr es alle packt und ist auf jeden Fall eine geile Strecke. Vielleicht findet ihr eine Pflanzenart oder eine Vogelart von Lara und dann macht auf jeden Fall schöne Bilder an den sämtlichen Strecken-Highlights, die wir auf der Strecke haben.
Ja, und eine Sache noch kurz vorweg. Heute kommt ein Post bei uns bei Instagram und Facebook online, auch in der Story. Und da fragen wir euch tatsächlich nach Themen, aber auch Fragen, die euch interessieren würden, über die wir mal im Podcast reden wollen oder sollen einfach mal. Also wenn ihr irgendeine Frage habt oder vielleicht auch eine andere Idee habt als Tier- und Pflanzenkunde, euch irgendwas Besonderes interessiert, gerne. Ich habe vielleicht auch noch was im Kopf, was mit Kräutern zu tun hat. Aber Moritz, darüber reden wir nochmal. Halt dich fest. Bald habt ihr hier ganz viele Informationen.
Sehr gut.
Super. Okay, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ganz viel Glück. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich riesig. Die Strecke ist wunderschön. Genießt es, habt Spaß und
leichte Beine.
Absolut. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn...
Nächste Woche gibt es tatsächlich sehr wahrscheinlich eine spezielle Folge ohne dich.
Ah, was?
Könnt ihr darauf gespannt sein. Ich kann es euch nicht zu 100% versprechen, dass sie nächste Woche kommt, aber sehr wahrscheinlich. Also bleibt gespannt. Und danach die Woche kommt Streckenguide Hamburg bei Nacht.
Ich freue mich. Weißt du, ich freue mich. Freut euch. Freut euch. Seid gespannt. Ich habe so viel.
Sehr gut.
Das ist mein Lieblingsevent.
Ihr rockt das im Ruhrgebiet und wir hören uns aller spätestens in 2 Wochen wieder. Macht's gut.
Bis in 2 Wochen.
Tschö.
Tschüss.
Megamarkt.